Wir sind zusammen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Segnenden Gottesdienst für uns alle, ein Gottesdienst, in dem wir auch miteinander das heilige Abendmahl feiern wollen. Ein Gottesdienst, zu dem auch gut der Wochenspruch passt für die neue Woche aus dem Matthäus-Evangelium. Er lenkt unseren Blick auf unsere Nächste oder unseren Nächsten, weil Jesus Christus nämlich sagt, was ihr getan habt, einem von meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wir wollen als erstes Lied miteinander singen, tut mir auf die schöne Pforte, 166, und zwar die Verse 1 bis 2 und den 6. Vers. 1 bis 3 und 6.
Thank you.
Ich rufe von ganzem Herzen, Herr, erhöre mich. Ich will deine Gebote halten. Ich rufe zu dir, hilf mir. Ich will mich an deine Mahnungen halten. Ich komme in der Frühe und rufe um Hilfe. Auf dein Wort hoffe ich. Ich wache auf, wenn es noch Nacht ist, nachzusinnen über dein Wort. Höre meine Stimme nach deiner Gnade. Herr, erquicke mich nach deinem Recht. Kommt, lasst uns anbeten.
Lasst uns lieben,
denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Homestory nennt man es, wenn Medien Einblick in das private Leben von Prominenten aus Politik oder Kultur nehmen und sie weitergeben an uns. Informationen, die meist keiner wirklich wissen muss, die werden dann ausgeschmückt und reich gebildet. Und so kommen sie uns nahe, die Weichen und Schönen, die Mächtigen. Die meisten Menschen haben einen unstillbaren Hunger auf Privates aus dem Leben anderer. Homestories haben schon immer Hochkonjunktur. Ohne Homestory keine Bravo und keine Bunte. Ohne Homestory keine Sympathie für die da oben oder die Besonderen. Ohne Homestory vielleicht nicht einmal ein Wahlsieg. Selbst die sehr zurückhaltende ehemalige Kanzlerin und ihr Ehespröder Nachfolger gaben in Wahlsheimen schon mal auch Privates bekannt und zeigten den Medien und damit auch uns, wie sie Urlaub machten. Die Bibel kommt unserem Interesse am Privaten im Blick auf Jesus nicht sehr entgegen. Es wird viel von Jesus reden, von seinen Heilungen, von seinen Gesprächen und Auseinandersetzungen berichtet. Aber am privaten Jesus haben die Evangelisten und die Bibel insgesamt im Grunde wohl kaum ein Interesse. Man erfährt nämlich nur wenig über ihn. Und das sehen wir oft auch nur so nebenbei. Eigentlich irgendwie schade. Aber immerhin, so ein paar Sachen erfährt man doch. Und das auch in dem Abschnitt, der heute als Predigtext vorgesehen ist. So gehen einige Zeilen kurz davor, die ich mitlese. Und der Predigtext insgesamt steht im Markus-Evangelium im 3. Kapitel. Und Jesus ging in ein Haus. Ganz allgemein auszugehen ist davon, dass es das Haus ist, wo er sich mit seinen Jüngern öfter aufhält, wo er ein Stück weit zu Hause ist. Er ging also in dieses Haus und da kam abermals das Volk zusammen, sodass sie nicht einmal essen konnten. Und als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn festhalten, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Es folgt dann ein Bericht über eine Auseinandersetzung mit Schriftgelehrten, die ich mal auslasse, und dann geht es weiter mit der Homestory und den Seinen, also seinen Angehörigen, seiner Familie. Da heißt es, und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn, und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprachen, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Liebe Gemeinde, für einen Wahlkampf werden diese beiden Schnipsel einer Homestory, diese kurzen Schnipsel von Jesu Leben, wohl kaum erfolgreich zu verwerten. Bei Jesus zu Hause. Das ist deutlich geworden. Bei ihm zu Hause geht es offensichtlich nicht zu wie bei Hochglanzdarstellungen unserer Prominenten. Da geht es nicht um Liebe, um Verständnis, um alles eitel Sonnenschein. Bei Jesus zu Hause geht es offensichtlich eher handfest zur Sache. Da ist es mehr wie im richtigen Leben. Da gibt es Konflikte mit Geschwisterwackeleien und mit einer gehörigen Angst der Familie um die Familienehre, ums Ansehen. Jesus, der Wanderprediger, seit einiger Zeit unterwegs mit Predigten hier und da, mit Wundern, mit Heilungen und mit Streit mit dem Üblichen, mit dem, was man tut, Streit mit Schriftgelehrten und Pharisäern. Jesus ist seiner Familie schlicht peinlich geworden. Sie versuchen ihn aus dem Verkehr zu ziehen. Sie halten ihn für verrückt. Er soll zurück in den Schoß der Familie, natürlich zu seinem eigenen Wohl, aber es geht auch ums eigene Ansehen der Familie, dass er dem nicht weiter schadet. Man hat schließlich einen Ruf zu verlieren. Wir werden hier Zeugen eines klassischen Familienkonflikts. Das erwachsen gewordene Kind hat sich längst abgenabelt und löst nun auch den letzten Fesseln der Familie und geht seinen eigenen Weg. Und die Familie ist darüber überhaupt nicht glücklich. Sie legt dem ambitionierten Nachwuchs alles Mögliche an Hindernissen in den Weg. Die Familie, die Lehrer, die Leute im Dorf, aus dem er kommt. Sie alle erkennen gar nicht, wen sie hier vor sich haben. Nein, sie haben das alte Bild von Jesus vor sich. Und so, bitteschön, soll er sich auch weinen lassen. Dann gehört er zu ihnen. Und dann ist er geschützt und der Ruf der Familie ist auch geschützt. Aber Jesus spielt nicht mit, er lässt sich nicht beirren und geht weiter seinen Weg und findet so seine Bestimmung. Zugegeben, die Darstellung, die ich gegeben habe, ist ein wenig dramatisiert, aber die Richtung stimmt. Aber stellen wir uns das doch mal vor, was für eine Szene. Sie hat fast etwas Gemeines an sich. Die liebe Familie kommt und will Kontakt zu Sohn bzw. Bruder aufnehmen. Und der lässt sie mit einer nicht zu überbietenden Kühle einfach draußen vor der Tür stehen. Demonstrativ scheint er zu erklären, dass ihm Familie und Verwandtschaft egal sind. Total egal. Das Einzige, was Nähe, Heimat, Familie schafft, ist, ob jemand Gottes Willen tut oder nicht. Seine Jüngerinnen und Jünger, seine Nachfolger, stehen Jesus deshalb viel näher als seine leibliche Familie. Was für eine Brüskierung der Mutter und der Brüder, was für eine Demütigung. Ein anderer Gedanke. Was habt ihr eben beim Singen der letzten Strophe des Lutherliedes gedacht? Eine feste Burg ist gut unser Gott, was empfunden. Nehmen Sie dem Leib gut, Ehren, Kind und Weib. Lasst Paaren dahin, sie haben's kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Können wir das so ohne weiteres sagen? Also, selbst den Leib, das Leben, gut, das, was wir haben, die Ehre, aber auch den Partner, die Partnerin, die Kinder, die Familie, lasst Paaren dahin, sie haben keinen Gewinn. Können wir das so sagen? Ich halte mich an Gottes Wort, das ist viel wichtiger. Ich habe schon viele Male gehört, dass Menschen so ihre Schwierigkeiten haben mit dieser Strophe, weil die da angeblich wegen einer Ideologie oder allzu frommen Verständnis der Bibel zum Verzicht auf die eigene Familie aufgerufen wird. Aber ist das so? Als es um die Reformation gegen Stritte stand, hat Luther diesen Text zornigen Vertrauens zum ersten Mal veröffentlicht. Ein Trutzlied, entstanden nach vielen Auseinandersetzungen mit dem römischen Klerus, nach vielen Missverständnissen, die Bauernkriege hat es gegeben. Und Luther war schon einige Jahre verheiratet, hatte selbst Familie verheiratet mit Käthe von Ora, mit eigenen Kindern. Er wusste also, was Familie bedeutet, wie wichtig sie ist. Und der Text ist keine Kritik an Familie oder kein Abstrafen, auch kein versteckter Hinweis auf eine mögliche Ehekrise. So wie wir Schwierigkeiten haben, Luther hier zu verstehen, geht es uns auch mit Jesus. Das passt nicht in unser Bild von den beiden. Es passt nicht in unser Bild von Jesus, der sich doch um andere Menschen gekümmert hat, der sich um und für sie sorgt. Sollte der nicht zuallererst auch seiner Familie mit Liebe begegnen? Und wie hätte er es eigentlich mit dem vierten Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren? Was passiert da eigentlich? Wieso stößt Jesus seine Familie dermaßen vor den Kopf? Er kann sich denken, was seine Leute bewegt. Warum sie kommen, dass sie Schwierigkeiten haben mit dem Weg, den er eingeschlagen ist. Weiß aber, dass er einen Auftrag, den Auftrag Gottes des Vaters zu erfüllen hat. Er soll das Reich Gottes verkündigen. Er soll Gott selbst den Menschen nahe bringen. Und er weiß, dass das kein Sonntagsspaziergang wird. Mit den befremdenden Worten befreit er sich aus der Enge seiner Familie, wo er herkommt. Wenn es um das Reich Gottes geht, dann entsteht eine neue Gemeinschaft. Verwandtschaft, Blutsbande sind da höchstens zweitrangig. Und er sagt, alle, die den Willen Gottes tun, sind Geschwister. Das heißt, alle, die wir getauft sind und glauben, verstehen uns als Glieder am Leib Christi, als Schwestern und Brüder. Bei kirchlichen Veranstaltungen werden die Anwesenden oft als Schwestern und Brüder angesprochen. Und wenn wir in dem Bild bleiben, mit Geschwistern und Geschwisterbeziehungen, dann wissen wir, die kann sehr unterschiedlich sein. Wertschätzung, Liebe und Fürsorge sind da genauso an der Tagesordnung, wie es auch Ablehnung, Entzweiung und Hass geben kann. Manches Mal beides irgendwie in einem. Kann mich an die eigene Kindheit erinnern, an Geschwisterkonflikte, aber dass man dann auch wieder zusammengehalten hat und durch dick und dünn gegangen ist. Beides kann dazugehören und man sagt dann auch ganz gerne, die Familie kann man sich halt auch nicht ausmachen. Unterschiedlichste Leute gehören da hinein mit unterschiedlichsten Vorstellungen. Und so ist das auch mit uns Christen als Familie. Brüder und Schwestern, Freundschaft, Hilfsbereitschaft, Fürsorge, Ermahnung, aber auch durchaus Hass hier und da oder Intrige oder Eifersucht, Habgier oder schlicht Gleichgültigkeit. Wir müssen uns da gar nichts vormachen. Wenn wir an die Worte des Markus-Evangeliums denken, wo Jesus von seinen Geschwistern spricht, dann sind es die Worte, vor allen Dingen, wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester. Wisst ihr noch, wie ich euch vorhin am Anfang der Predigt angesprochen habe, manche haben die Stirn gerunzelt mit meinen Damen und Herren, statt wie üblich mit liebe Gemeinde oder gar mit liebe Brüder und Schwestern. Verhalten wir uns tatsächlich wie Geschwister Jesu auch, wie Geschwister, die einen gemeinsamen Vater haben, nämlich Gott. Halten wir uns an Gottes Wort, an seine Gebote, indem er uns seinen Willen für unser Leben mitteilt. Ihr werdet zu Recht denken, im Grunde genommen können wir das ja gar nicht wirklich konsequent. Und das stimmt auch, wir haben die Kraft gar nicht dafür, weil unser Wille ziemlich eigenwillig ist. Aber bemühen wir uns wirklich, nach Gottes Willen zu leben? Oder denken wir vielmehr, wir können das eh nicht zu 100% nach seinem Willen leben? Und die Bibel stempelt uns sowieso immer noch und immer wieder als Sünder ab. Also machen wir es einfach so, wie es uns passt. Und wenn wir uns dann nicht einmal mehr bemühen, nach Gottes Willen zu leben, wenn wir nicht einmal in den Spiegel schauen, den Spiegel uns vorhalten lassen, über unser eigenes Leben und unser Miteinander überdenken und wie Gott da hineinpasst, dann können wir uns dann überhaupt noch Schwestern und Brüder Jesu nennen oder uns so verstehen? Wäre es da nicht einfacher und ehrlicher, wenn wir uns sonntags zu einem Vortrag mit religiösem Anspruch treffen und über die Bibel reden, wie über jedes andere Buch auch? Aus vielen Gesprächen aus Erfahrung weiß ich, dass es bei weitem gar nicht so einfach ist, wie ich das gerade karikiert habe. Wir bemühen uns sehr wohl, nach Gottes Gebot und seinem Willen zu leben. Aber wir stoßen immer wieder an unsere Grenzen. Ganz persönlich. Und auch, wir leben immerhin in einer Gesellschaft, in der man uns ständig und immer wieder klar macht, dass jede und jeder sich selbst der Nächste ist, für sein eigenes Glück verantwortlich ist und zusehen muss, wo er oder sie bleibt. um ja nicht auf der Verliererseite zu stehen. Hinzu kommt, wir vertragen nicht wirklich gut irgendeine Kritik. Und sei sie noch so sachlich und noch so liebevoll vorgetragen. Das Resultat, verletzt und gekränkt, ziehen wir uns zurück, wenn man uns kritisiert. Oder es tritt der Automatismus ein, du hast mir dieses oder jenes getan, also wundere dich nicht, dass ich dir entsprechend auch antworte. Böses mit Bösem vergelten, eine Spirale kommt, setzt sich in Bewegung. Eine Spirale, die uns nicht gut tut. Haben wir die Kraft und die Energie, die wir brauchen, um wirklich im Glauben als Christen zu leben? Es ist gut, wenn wir uns die Leute anschauen, zu wem Jesus das sagt. Das sitzen das Volk, das Rumien heißt es da. Da sitzen Jünger und Jüngerinnen, auch Frauen sind dabei. Und das sind die unterschiedlichsten Leute. Und die sind unterschiedlich weit in ihrem Glauben und Vertrauen. Es sind unterschiedlichste Leute, die aber doch glauben, dass Gott der Vater ist, der uns liebt. Die glauben, dass er Jesus, seinen Sohn, in unsere Welt gesandt hat. Aber die auch immer wieder Fragen haben und die unterschiedlichsten Ansichten haben und die unterschiedlichsten Einstellungen zum Leben und die Geschichten selbst deiner nächsten Nachfolger machen immer wieder deutlich, so manches haben sie nicht kapiert oder sie fallen zurück in alte Verhaltensweisen, die nicht zu dem passen, was Jesus gesagt hat, was Gott will. Und dennoch nennt er sie Brüder und Schwestern. Und so kennt er auch uns. Dass es damit unserem Glauben nicht immer so weit her ist, mit dem wie wir ihn leben. Dass es mit unserer Geschwisterlichkeit nicht immer zum Besten steht. Aber wir dürfen ihn immer wieder bitten und uns an ihm orientieren, dass er uns die Kraft und die Weisheit gibt für ein Leben im Glauben, für ein geschwisterliches Leben mit ihm als unserem Bruder, mit Gott als unserem Vater. Wir dürfen in Bitten um Kraft und Weisheit, Geschwister Jesu zu sein. Sie treten füreinander ein. Sie gestehen sich gegenseitig zu, verschieden zu sein und achten sich gegenseitig. Sie klären Dinge, die zwischen ihnen stehen und vergeben einander. Geschwister Jesu lassen sich durch das, was Gott ihnen auf ihrem Lebensweg zumutet, prägen, formen und erfahren, so zunehmend reifen und geben davon weiter. Geschwister Jesu setzen Gott an erste Stelle. Nicht weltlichen Besitz, nicht Beziehungen, nicht den eigenen Erhaltungstrieb, sondern Gott. Und damit komme ich nochmal zu Martin Luther, wie ihm gesungen Lied. Genau das will er sein. Nicht gebt eure Kinder auf oder eure Ehepartner, sondern er will, dass Gott an erster Stelle steht. Er hat es am eigenen Leib erfahren, dass es, wenn es um die Sache Gottes geht, auch alles andere, auch Menschen, auch die Familie zurücksteht in zweiter Reihe. Und Jesus, der wollte ja keine neue Religion bringen, sondern vor allem eine neue Praxis. Wie lebe ich meinen Glauben? Welche Regeln, welche Handlungsanweisungen gibt es? Und für dieses Ziel wischt er so manche alte Regel der Gesellschaft, die Regeln oft einfach beiseite. Dass ihm dabei seine Familie nicht einfach gleichgültig war, sehen wir an anderen biblischen Berichten. Doch hier hat seine Familie gedacht, er sei von Sinnen verrückt geworden. Sie fürchten um Ansehen und den guten Ruf. Für sie war Jesus ein Imageproblem. Sie hätten ihn gerne auf das Format einer harmonischen Homestory zurechtgestutzt. Und das hat Jesus nicht mit sich machen lassen. Denn ihm ging es nicht um eine Home-Story, sondern er war auf eine Welt-Story aus, auf die Geschichte von Gottes Reich in dieser Welt, vom Reich der Gerechtigkeit, der Liebe, vom Reich der Freiheit und des Friedens und der Geschwisterlichkeit. Und für dieses Reich, für diese große Geschichte mit uns Menschen, für diese Welt-Story will Jesus die Menschen gewinnen und begeistern. Und deshalb geht Jesus der Frage auch nach, seid ihr bereit, den Willen Gottes zu tun? Wollt ihr ihn als Vater ehren? Wollt ihr meine Geschwister sein? Wollt ihr einander Schwestern und Brüder sein? Amen. Und der Friede Gottes, der Herr ist, das all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unser Herr. Amen. Wir singen vor dem Abendmahl jetzt das Lied 406, die Verse 1 bis 3 und den vierten Vers sprach er uns für nach dem Abendmahl. Jetzt die Verse 1 bis 3.
Und darum stimmen wir ein in das Lob aller, die auf dich hoffen.
unseren Schwestern und Brüdern. Amen. Und so hören wir die Worte, mit denen Jesus das Abendmahl auch für uns eingesetzt hat. In der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, welches vergossen wird zur Vergebung aller eurer Sünden. Solches tut, so oft es trinket, zu meinem Gedächtnis. Wir erheben uns und beten gemeinsam, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Jesus sagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Brot und Wein stärke euch im Glauben zum ewigen Leben. Geht im Frieden des Herrn. Amen. Wir beten. Du hast uns gestärkt durch Brot mit Saft der Trauben, guter Gott, unser Vater. Du hast uns erfüllt mit Liebe, die uns dein Sohn Jesus Christus nahegebracht hat, die wir schmecken dürfen. Er ist für uns gestorben. Größere Liebe kann niemand erzeigen. Und er ist auferstanden, damit wir mit ihm leben dürfen. Wir haben deine Güte in uns aufgenommen. Und so gehen wir in unserem Alltag belebt, genährt, gesegnet. Und dafür danken wir dir. Amen. Wir singen noch den vierten Vers aus dem Lied 406.
Ich würde das afrikanische Land nicht
Also, für unsere Karpaten gilt in Tansania morgen der Sammeln in den Bechern, die auch ausstehen, die zweite Kollekte. Gott segne Geber, Geberinnen und Gaben und segne auch die Menschen, denen damit geholfen werden kann. Wir wollen nun, soweit es geht, zum Gebet und Segen erheben. Gott, unser Vater, dein Sohn Jesus Christus, sagt, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern und Schwestern, das habt ihr mir getan. Du bist unser Vater. Die Welt ist voller Brüder und Schwestern, für die wir jetzt vielleicht nicht viel tun können. Aber wir können für sie vor dir eintreten, für sie beten. Und auch das kann unsere Einstellung verändern. Wir können sehen, wie wir anderen helfen können. Und wir bitten dich für alle Schwestern und Brüder, auch für die, die um ihr Leben fürchten müssen, weil um sie herum Krieg und Verfolgung die Liebe ausmerzen, auch weil sie vielleicht verfolgt werden aufgrund ihres Glaubens. Wir bitten für alle Schwestern und Brüder, denen angesichts der Lage in der Welt der Glaube abhanden kommt, der Glaube an die Menschheit, an das Gute, der Glaube an dich. Wir bitten für alle, die krank sind und weinen, weil sie nicht wissen, ob sie wieder gesund werden und wie es weitergehen soll. Wir bitten für die, die um einen Menschen trauern und denen die Trauer den Blick aufs Leben verstellt. Du, Herr, lässt sie alle nicht allein, hast sie im Blick und sendest auch uns, Menschen, Brüder und Schwestern, um einander zu helfen. So bitten wir dich auch für uns, öffne unsere Augen, damit wir sehen, wo unsere Nächsten sind, wo die Schwestern und Brüder sind, die unsere Hilfe, die unsere Liebe brauchen. Öffne unsere Herzen, damit wir die Liebe verschenken, die du uns selbst geschenkt hast. Sei bei allen, die das auch tun. Das alles bitten wir dich, Gott, unseren Vater, durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Und so gilt uns als Kinder Gottes der Segen des Vaters. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. verstimmt nach Hause gehen und ich wünsche einen guten Sonntag und einen guten